Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wenn ja, was passiert, wenn wir unseren Körper verlassen? Wie geht es Verstorbenen in der geistigen Welt? Das sind Fragen, mit denen sich die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens einmal beschäftigen. Und Antworten darauf bekommen wir jetzt von einem Medium aus Niederösterreich. Und damit herzlich willkommen, Irene Gira-Mahl.
Dankeschön. Und ich begrüße jetzt alle Zuhörer und freue mich, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, ein bisschen was über das, was ich über die geistige Welt erfahren habe, in die Welt hinaustragen zu können.
Ich bin für die Aufzeichnung extra zu Ihnen nach Schallerburg gekommen. Spricht sich sowas auch bei Seelen herum, dass Sie da als Medium leben und befinden sich dann verhältnismäßig viele hier an diesem Ort, in diesem Haus um Sie herum?
Ja und nein. Ja, immer dann, wenn Menschen zu mir kommen und Kontakt zu ihren Lieben in die geistige Welt haben wollen. Aber es läuft bei mir so ähnlich ab wie bei jedem berufstätigen Menschen. Wenn man aus dem Büro rausgeht und den Computer auf Offline dreht, dann bin ich so ähnlich wie beim Computer abdrehen, ich bin dann offline. Das heißt, ich bin nicht den ganzen Tag in Bereitschaft, also die Seelen wissen das auch. Das heißt, wenn ich privat bin, dann sind nur jene bei mir, die mir auch bekannt sind. Also alle Seelen, die mit meinen Klienten hierher kommen, die gehen mit ihnen auch wieder nach Hause und bleiben nicht bei mir. Ich will das auch gar nicht. Ich möchte ja noch leben.
Wie sehen uns die Seelen? Schauen sie uns beim Duschen zu? Begleiten sie uns ans stille Örtchen und beobachten, werten? Ah, puh, heute, weiß nicht, stinkt es ein bisschen besonders, sollte sich lieber basisch ernähren. Wie funktioniert das? Wie sehen uns Seelen?
Seelen sehen uns nicht. Seelen nehmen uns wahr. Das heißt, sie können uns auch nicht zuschauen, weil wenn wir alle eines Tages den Körper verlassen und alle Seelen, die ihren Körper verlassen haben, legen ja einen Körper ab mit physischen Augen, mit physischen Ohren und die haben das nicht mehr. Eine Seele ist reine Energie und sie kann uns fühlen, sie kann uns wahrnehmen, sie kann unsere Gedanken wahrnehmen. Das heißt, einerseits schauen sie uns nicht beim Duschen so zu, beziehungsweise bei allen Tätigkeiten, bei denen wir nicht beobachtet werden möchten. Aber sie fühlen, wie es uns geht. Also wenn wir vielleicht auf dem Klo eine deutliche Erleichterung spüren, dann spürt die Seele, dass es uns gut geht. Aber generell sage ich immer, Voyeurismus ist nur eine irdische Angelegenheit.
Wann geht die Seele in einen Körper über? Sprich, wann passieren denn eigentlich Inkarnation oder auch Reinkarnationen? Und worin liegt der Unterschied?
Inkarnation ist die Geburt in dieses Leben. Reinkarnation ist die Wiedergeburt. Also das ist der Unterschied. Beides ist zwar dasselbe, es ist die Geburt, aber unter Reinkarnation verstehen wir eine Wiedergeburt. Also ich habe schon einmal gelebt, Sie haben einmal gelebt, wir alle haben schon einmal gelebt und kommen irgendwann wieder auf diese irdische Ebene. Dann kommen wir wieder, es ist also die Wiedergeburt, die Reinkarnation. Und die Inkarnation ist quasi dieses Leben, das jetzige Leben. Das ist der Unterschied. Wann die Seele in den Körper kommt, kann man nicht generell sagen. Es ist nicht der Tag X, an dem das passiert, sondern es hängt ein bisschen damit zusammen, ich nenne das ganz gern auch so ein bisschen eine gewisse Unsicherheit, die physische Welt noch der geistigen Welt bietet. Nicht immer ist so ganz klar, ob das alles genauso funktioniert, wie die Seele sich das vorgenommen hat. Das heißt, die Seele nimmt sich etwas vor für dieses Leben. Sie haben sich etwas vorgenommen. Ich habe es mir vorgenommen. Das große Glück daran ist, dass wir uns nicht daran erinnern können. Sonst würden wir ja quasi nur einen Plan abarbeiten. Aber trotzdem kommen wir, nennen wir es mit einer für uns unsichtbaren To-Do-List auf diese Welt. Und das Glück ist, dass wir es vergessen und daher einfach durchs Leben gehen. Manchmal ganz glücklich und ganz leicht, manchmal müssen wir uns durchwurschteln. Und wenn wir uns durchwurschteln, lernen wir am meisten.
Ich frage nämlich deshalb, weil es heißt ja, unsere Lieben in der geistigen Welt wollen immer für uns da sein. Und es gibt ja sowas wie ein Seelenband. Aber wenn mein Großvater zum Beispiel wiedergeboren wird, dann kann er nicht für mich da sein, weil dann ist er wieder hier und jetzt, aber in einem anderen Körper. Das verstehe ich nicht so ganz.
Ja, weil, stellen Sie sich das einfach einmal so ein bisschen wie ein Seelenbuch vor. Und in diesem Buch sind alle Seiten, die wir schon gelebt haben, das sind die Seiten, die sind beschrieben, das ist wie ein Notizbuch, da stehen all unsere Erfahrungen drinnen, die wir in früheren Leben hineingeschrieben haben. Und dann gibt es Seiten, die sind unbeschrieben, das sind die noch folgenden Leben, von denen wir nicht wissen und niemand wissen kann, wie sie eines Tages ausschauen werden. Und in jedes Leben nehmen wir eine leere Seite mit, die wir mit unseren Erfahrungen beschreiben. Wir nehmen diese Seite mit und Jahr für Jahr oder Jahrzehnt für Jahrzehnt schreiben wir neue Erfahrungen hinein. Meistens sind es die schwierigen Erfahrungen, die eben am meisten uns bringen. Und das ist die Seite. Und wenn wir zwei einander begegnen, dann begegnen uns wir uns mit dieser Seite. Sie haben ihre Seite für dieses Leben, ich habe meine Seite für dieses Leben. Und diese beiden Seiten kennen wir. Und eines Tages gehen wir beide in die geistige Welt hinüber und nehmen diese beschriebene Seite mit. Aber sie ist ein Teil unseres Seelenbuches. Das heißt, jeder, der zurückbleibt und mit uns sprechen möchte, wird alles, was wir gemeinsam auf dieser einen Seite von diesem Leben mitgenommen haben oder was diese Person auch kennengelernt hat, damit kommunizieren wir.
Schwierig. Wir sind Multitasking.
Die da drüben sind ja. Multitasking, aber nur die da drüben. Ja? Wir bilden uns das ja nur ein. Das gibt es nicht. Das ist auch wissenschaftlich festgelegt, dass man nicht Multitasking
kann. Ich sage das sowieso, dass ich das nicht kann.
Das ist meine Rede, Multitasking geht nur drüben. Aber um es vereinfacht vielleicht noch einmal zu erklären, mit einem einfacheren Bild, ich habe so gern die irdischen Vergleiche, weil wir die besser verstehen können, stellen wir uns einfach vor, über uns schwebt eine riesige Seifenblase. Bunt, voller Energie. Das ist unsere Seele. Und ein Teil dieser Seifenblase steckt jetzt in diesem Körper. Wir sind ja Körper mit Seele und Seele mit Körper. Und diese riesige Seifenblase nennen wir es unser Über-Ich, unser höheres Selbst. Das ist das, wo wir uns immer hinwenden können. Diese Seele hat einfach alles, was wir brauchen, alle Erfahrungen. Und diese große Seifenblase ist eine von vielen. Ich habe eine große Seifenblase, Sie haben eine große Seifenblase, sprich eine große Seele. Und wenn wir nicht von Angesicht zu Angesicht miteinander kommunizieren, dann kommunizieren unsere Seelen. Und die vergessen nie, was im letzten Leben war.
Was ist eine Seele? Im Unterschied oder im Vergleich zum Geist?
Das ist sehr spannend, weil ich habe jetzt kürzlich Videos auf YouTube gestellt, genau zu diesem Thema. Die Seele ist das, was uns ausmacht. Sie ist unser Gefühl. Sie ist das, was auch in diesem Körper Gefühle uns spüren lässt. Die Seele ist quasi, kann man sagen, das Gefühl. Und der Geist ist etwas, was uns alle verbindet. Mein Vergleich ist immer so ein bisschen die Zelle. Wir haben den Körper, das ist der Zellkern. Wir haben die Seele rund um uns herum. Das ist die Zelle und dann gibt es um die Zellen im Körper Zellzwischenraum. Und das ist in meinen Augen im Vergleich der Geist, der uns alle verbindet. Der Geist, der Zellzwischenraum, verbindet alle Zellen miteinander. Der Geist dazwischen sorgt dafür, dass wir, nennen wir es, ein bisschen angetrieben werden. Der Geist ist das, was uns zusammenhält, was uns aber auch, oder unsere Seele auch ein bisschen, nennen wir es, antreibt, aber im positiven Sinn, Erfahrungen zu machen.
Und Karma? Was bedeutet Karma für Sie? Da gibt es ja unter den Jugendlichen diesen Spruch, Karma is a bitch.
Genau. Karma ist ganz einfach. Nur der Begriff ist einfach so überstrapaziert. Weil der Karma ist eigentlich nichts anderes als das Gesetz von Ursache und Wirkung. Durch etwas, was nicht richtig ist, wird es irgendwann auf mich zurückkommen. Es heißt ja so schön, der liebe Gott straft die kleinen Sünden sofort, es kommt zurück. Ja? Also wenn jemand ein Verbrechen begeht, dann wird er gemäß Karma erwischt, bestraft. Wobei die geistige Welt keine Strafe kennt, das ist unsere irdische Sache. Aber wird er nicht erwischt, wird ihn das Karma wahrscheinlich im nächsten Leben einholen. Tue ich etwas Gutes, dann kommt es auch zurück. Mhm. Es sind nicht immer nur die positiven Gedanken, die uns was bringen. Ja, die sind auch oft überstrapaziert. Was hilft es mir, positiv zu denken, wenn ich nicht danach handle? Aber wenn ich positiv denke und Gutes tue, dann wird es unweigerlich zurückkommen auf irgendeine Art und Weise. Karma findet immer eine Tür.
Was machen Seelen den ganzen Tag? Also ich weiß, es gibt keinen Raum, es gibt keine Zeit, aber was machen die die ganze Zeit? Und wann ist die Seele fertig?
Okay. Eigentlich kann man sagen, Seelen tun nichts. Können wir uns ja nicht vorstellen, weil wir müssen den Tag irgendwie ausfüllen. Ja? Wir müssen ja ganz viel in diesem Leben unterbringen. Und das ist der Unterschied. Wir haben nur eine begrenzte Zeit und wir wissen im Normalfall nicht, wie lange diese Zeit dauert. 20 Jahre, 100 Jahre, wir wissen es einfach nicht. Zum Glück, also für mich zum Glück, ich möchte nicht wissen, wie alt ich werde. Das heißt, wir müssen in begrenzter Zeit viel unterbringen, ein Leben. Aber die Seele kennt ja keine Zeit. Was für uns ein 100-jähriges Leben ist, ist für eine Seele ein kurzer Atemzug. Die müssen auf nichts warten, weil die haben alle Zeit des Universums, der Welt, hätte ich beinahe gesagt, aber des Universums. Deshalb haben die auch keinen Stress. Die müssen nichts tun.
Ja, aber wann sind die fertig, dass sie sagen, okay, jetzt ist wieder Zeit für eine Reinkarnation?
Ach so. Naja, eine Reinkarnation bedeutet nicht, dass die Seele fertig ist.
Ah.
Das ist ja nicht das Gleiche. Die Seele...
Okay, das heißt, die Seele ist eigentlich nie fertig.
Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, ob eine Seele irgendwann einmal fertig wird und was das genaue Ziel ist. Wohin sie am Ende will. Wir haben alle berufliche Vorstellungen oder junge Menschen wollen studieren und etwas Besonderes werden, was Bestimmtes. Muss ja nichts Besonderes, sondern was Bestimmtes sein. Besonders ist nämlich jeder Beruf. Aber das hat eine Seele nicht. Also ich habe keine Ahnung, wohin eine Seele ganz genau steuert.
Es gibt so einen Lebensplan und einen Lebenssinn, aber keinen...
Es gibt auch einen Seelenplan, nämlich dieses sich auch weiterentwickeln. Aber meiner Meinung nach weiß niemand, wohin das führt. Auch die nicht, die so gerne damit angeben, es zu wissen.
Okay, also wir wissen jetzt, Seelen, sie beobachten uns nicht beim Duschen. Nichtsdestotrotz, Stichwort Zeichen. Viele Menschen berichten ja von Zeichen, die von Verstorbenen gegeben werden. Wie ist Ihre Meinung dazu? Welche Erfahrungen haben Sie in den vergangenen Jahrzehnten gemacht?
Ich behaupte immer, mir muss die geistige Welt Zeichen um die Ohren hauen, damit ich sie wirklich wahrnehme. Also die müssen schon sehr einprägend sein.
Deutlich.
Also wie gesagt, wir müssen uns das wirklich vor die Füße werfen.
Welche Bilder kommen Ihnen gerade in den Kopf?
Also ganz interessant war, als wir uns entschieden haben, dieses Haus hier zu kaufen. Mhm. war ich persönlich nicht hundertprozentig sicher, funktioniert das, geht sich das finanziell aus, also die üblichen verdächtigen Zweifel. Und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt ein Seminar besucht, das nichts mit meinem, also indirekt hat es mit meiner Arbeit zu tun, aber es war mein Interesse. Und es gab dort eine Meditation und ich war wirklich best gewillt, diese Meditation mitzumachen, weil sie mich interessiert hat. Und ich war chancenlos. Ich konnte der Dame bei ihrer überaus tollen Meditation nicht folgen, weil irgendetwas dafür gesorgt hat, dass mir plötzlich ein Bild vor Augen kommt, nämlich der erste Blick, den ich hier in diesen Garten geworfen habe. Und über dem Ganzen erschien ein Licht, sowas von, ja.
Kitschig?
Ja, na, unglaublich schon fast, ja. Unfassbar. Ja. Also da war ich so, na, wir wollen es mal nicht übertreiben, ja, aber das war so unbeschreiblich. So dass ich wusste, das Ganze steht jetzt wirklich unter einem guten Stern.
Riechen Sie auch manchmal Zeichen?
Selten. Also ich persönlich, wie gesagt, wir müssen uns um die Ohren hauen. Ich nehme sehr wohl Gerüche wahr, manchmal einfach in Sitzungen, weil das ein Teil meiner Arbeit ist. Aber ich persönlich habe das Einzige, was ich immer wahrgenommen habe oder immer wieder, war Zigarettenrauch. Und ich weiß, es war nicht meiner. Und in meinem Wohnzimmer vor dem Fernseher. Und der Einzige, an den ich mich erinnere oder den ich kenne in der geistigen Welt, also der mir nahe steht, ist mein Vater. Und das war dann schon immer irgendwie sehr interessant, weil ich rieche es auch heute manchmal noch, aber es ist halt nicht so oft erforderlich, weil ich ja sowieso weiß, dass sie in der Nähe sind. Mhm. Die müssen mir nicht so viele Zeichen schicken.
Das heißt, wenn wir Zeichen bekommen, bedeutet das einfach Aufmerksamkeit?
Zeichen zu bekommen bedeutet eigentlich in meinen Augen nur, dass die geistige Welt und die Verstorbenen zeigen wollen, dass sie nicht weggegangen sind und dass sie Trost spenden oder unterstützend sind. Aber okay. Zeichen werden auch weniger irgendwann. Also sie sind meistens nach dem Tod einer geliebten Person sehr stark und sehr häufig, werden aber irgendwann etwas schwächer, aber nicht, weil die Verstorbenen sich irgendwo hinbegeben auf eine ferne Reise, sondern weil sie wissen, dass es an der Zeit ist, dass man auch ein Leben leben muss ohne ständige Zeichen. Es gibt ja Menschen, die warten tagtäglich mehrmals einfach auf ein Zeichen und schaffen es dadurch nicht so richtig wieder ins Leben zurückzufinden. Und wenn das der Fall ist, dann wird die geistige Welt, dann nimmt die Seele ihre Energie zurück.
In Ihrem Buch gibt es ein Leben nach dem Tod, Erfahrungen eines Mediums, schreiben Sie, dass es in Bezug auf Zeichen immer gilt, die Realität nicht aus den Augen zu lassen und nicht alles zu romantisieren. Mhm. Wie darf ich denn das verstehen?
Es gibt einfach Menschen, die sehen wirklich in allem, aber wirklich in jedem kleinen Fitzelchen, ein Zeichen. Das sind eben die, wo die geistige Welt dafür sorgt, dass weniger Zeichen kommen, damit die wieder Fuß fassen können. Aber also inzwischen habe ich auch ein kleines bisschen meine Meinung geändert. Man soll es nicht übertreiben mit dem Glauben an die Zeichen. Also es soll nicht zur Abhängigkeit führen. Aber ich glaube, dass es tröstender ist, manchmal in dem 10-Cent-Stück, das auf dem Boden liegt, ein Zeichen zu sehen, als sich völlig verlassen zu fühlen.
Mhm. Ja. Das haben Sie schön gesagt.
Wenn es Trost spendet, dann ist es gut.
Apropos Realität, was passiert, wenn wir sterben wirklich? Was hat es mit der Silberschnur auf sich?
Also, es gibt ja Menschen, die können diese Verbindung, diese, ich nenne es jetzt einfach das Band zwischen Körper und Seele wahrnehmen. Auch da muss ich zugeben, habe ich ein bisschen weniger mich mit der Silberschnur beschäftigt. Ich bin üblicherweise nicht bei Sterbenden dabei, ich bin nachher dann da. Das heißt, ich kann viele Dinge nicht in dem Sinn direkt bestätigen, aber es gibt Menschen, denen ich sehr vertraue, es tatsächlich völlig unbedarft wahrgenommen haben. was passiert, wenn wir hinübergehen. Es wird der schönste Augenblick unseres gesamten Lebens sein. Es wird der tiefste Frieden herrschen, wie wir ihn irdisch einfach nie wahrnehmen können. Und das steht in meinem Buch nicht, weil es erst später passiert ist, aber ein lieber Freund, der verunglückt ist, hat mir seine letzten Augenblicke gezeigt. Und bis dahin habe ich vieles wahrgenommen, auch schon viele Impulse aus der geistigen Welt zur Schulung erhalten, aber ich kann diese Liebe, diesen Frieden, dieses mit sich selbst im Reinen sein, mir im täglichen Leben nicht mehr herholen. Ich habe eine Erinnerung an diese Empfindung, die ich damals hatte, aber ich kriege sie im täglichen Leben nicht mehr hin, weil es einfach etwas ist, was alles übersteigt, was wir kennen. Und deshalb können wir uns alle darauf verlassen, dass unser letzter Augenblick, der Weg zu unseren letzten Atemzügen, einfach absolut friedlich sein wird. Und ich weiß, dass es aber viele Menschen gibt, die beobachten oder dadurch auch glauben, also wie der Körper sich aufbäumt, wie manche dann noch schreien, wie sie stöhnen, wo man das Gefühl hat, es muss ein ganz schlimmer Prozess sein.
Kampf,
ja, dieser berühmte Todeskampf. Und ich habe es inzwischen schon so oft erlebt, dass Seelen sagen, weißt du, das war mein Körper, der da noch reagiert hat. Meine Seele war wunderbar aufgehoben, ich war im tiefsten Frieden. Also manchmal muss man das tatsächlich auch gedanklich schon trennen.
Das heißt, eigentlich sind wir ohne Körper besser dran?
Jein.
Das ist eine Last, unser Körper, abgesehen von den Zahlen auf der Waage, die wir nach Ostern sicher wieder finden.
Ja, da kann man auch manchmal dran arbeiten. Ich freue mich immer, dass viele Menschen zu mir sagen, hast du so abgenommen? Und ich sage, nee, ich weiß nicht recht, anscheinend schon, weil alle das sagen, aber ich beobachte es nicht. Ja. Und Stretch macht das quasi immer passend. Aber nein, ich würde es so nicht bezeichnen. Also ich würde den Körper nicht als Last bezeichnen. Auch wenn wir als Menschen das manchmal so empfinden, das Leben sogar, nicht den Körper als Last, sondern auch das Leben als Last empfinden. Aber die Seele ist sowieso immer absolut glücklich, voller Liebe und frei. Das heißt, sie löst sich von diesem Körper und es ist einfach nichts mehr von dem, was sie hat.
Ja, aber was ist zum Beispiel mit Menschen, die ermordet wurden?
Dasselbe. Auch wenn es in unser menschliches Denken nicht passt.
Aber das sind jetzt nicht Menschen, die eigentlich gehen wollten und deshalb wurden sie ermordet.
Ja, aber die Seele sieht das nicht so. Ich habe jetzt, mir ist jetzt kürzlich ein Satz, da ist es bei einem meiner Vorträge um Abtreibung gegangen und plötzlich hatte ich den Satz im Kopf, habe ihn auch ausgesprochen. Ich habe der fragenden Dame erklärt, wissen Sie, die Seele fühlt sich nicht ermordet. Die Seele sieht das nicht so. Die Seele fühlt sich nicht ermordet. In meiner Arbeit hatte ich auch schon zu tun mit Seelen, die ermordet wurden, also mit Menschen, die ermordet wurden. Und die Seele kann man nicht ermorden.
Das ist beruhigend.
Ja, man kann die Seele nicht ermorden.
Das heißt, eigentlich sind es ja die Hinterbliebenen, die wirklich die leiden.
Ja. Also in dem, was ich erfahren habe durch meine Arbeit, ist es jenen, die ermordet wurden, immer darum gegangen, denen, die auf dieser irdischen Ebene geblieben sind, zu helfen, Frieden zu finden, Frieden zu schließen. Mein eigenes Problem ist dabei immer, ich muss mich da, und das ist auch das, was ich in meinem Buch geschrieben habe, was ich immer bei meinen Vorträgen immer wieder sage, in meinen Seminaren auch sage, um die geistige Welt auch nur annähernd verstehen zu können, müssen wir uns von unserem menschlichen Denken verabschieden. Das menschliche Denken ruft nach Strafe, nach Vergeltung, nach Rache. Das tut die Seele nicht.
Aber kann es dann noch sein, dass wir erst mit jemandem Frieden schließen können, wenn einer von den beiden in die andere Welt gegangen ist?
Das kann unter Umständen passieren. Es muss nicht, also manchmal kann man Frieden bereits auf der irdischen Ebene schließen, ohne dass man einander dann um den Hals fällt, sondern es geht ja um den eigenen inneren Frieden. Aber manchmal kann es passieren, dass sich der letzte Rest erst löst, wenn jemand in die geistige Welt gegangen ist. Wobei ich immer versuche, möglichst Menschen auch beizubringen oder zu empfehlen, Frieden schon auf der irdischen Ebene zu schließen. Eine eigene Erfahrung, ich habe vor Jahren sehr schlimme Erfahrungen gemacht, man hat mich sehr tief verletzt, jemand hat mich sehr tief verletzt und ich habe das einfach nicht geschafft, obwohl ich sonst kein nachtragender Mensch bin. Also bei mir ist immer alles irgendwann gut, nach einer gewissen Zeit. Aber das war so verletzend und habe mich so im Innersten getroffen. Noch dazu jemand, der gar nicht aus meiner Familie oder meinem Umfeld stammt. Also nennen wir es Bekanntenkreis. Und irgendwann habe ich die geistige Welt um Hilfe gebeten, weil ich einfach nicht damit zurechtgekommen bin. Also trotz kinesiologischer Behandlungen und so. Und dann habe ich ein Ritual zur Verfügung gestellt bekommen aus der geistigen Welt, das ich jetzt.
Ist das das auf der Karte? Das finde ich extrem schön.
Das man mittlerweile aber auch von meiner Homepage downloaden kann. Ja. Das soll jeder es zur Verfügung haben, nicht nur die Menschen, die zur Sitzung kommen. Und das habe ich gemacht. Und es war schwer. Und die geistige Welt hat immer gesagt, bleib dran. Ich bin da drinnen gesessen und ich habe die Zähne zusammengebissen und habe gesagt, möge Heilung geschehen. Warum eigentlich? Ich bin ja nicht schuld. Ja, es war wirklich schrecklich. Ich habe mir so eine Überwindung gekostet. Und die haben mir gesagt, bleib dran, du musst es wieder machen. Morgen wieder, morgen wieder, morgen wieder. Und nach einer Woche wurde es besser. Und nach zwei Wochen täglichem Ritual, 10 Minuten vielleicht, wurde es friedlich. Aber dieser Mann ist mittlerweile verstorben. Und lustigerweise, es gibt ja viele, denen es ähnlich gegangen ist, weil er war nicht sehr zimperlich in seinem Umgang mit anderen. Vor allem nicht in seinem Umgang mit Personen, die Medium werden wollen. So hat dann eine Dame zu mir gesagt, naja, ich habe gesagt, ich glaube, es wird sich alles klären. Wenn er einmal drüben ist, weiß er, was er angestellt hat, wie sehr er verletzt hat, hat er gesagt, ja, da musste ich aber hinten anstellen, weil das sind sicher schon 100 Jahre, ja, wo er sich entschuldigen muss. Ja. Also man darf es auch dann wieder humorvoll sehen und seitdem ist eigentlich nichts mehr, was wehtut.
Das Jenseits, Irene Giramal, was passiert genau, wenn eine Seele dort ankommt? Wie sieht es dort aus? Wie fühlt es sich an? Wie oder wonach orientiert sie sich? Woher weiß sie, was sie jetzt zu tun hat und was, wenn sie das nicht will? Wer bestimmt, wie es weitergeht? Darüber unterhalten wir uns gleich in Teil 2.